ARD. Sprechen wir über Mord. Tod an der A9. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Gute Fahrt. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Falls Sie uns im Auto hören, was glaube ich häufiger passiert bei Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts und gerade auf der A9 unterwegs sind, soweit wir es hier aus dem trockenen und geheizten Studio bei einem Blick in einen eher regnerischen Tag nach draußen beurteilen können, besteht kein Anlass zu besonderer Sorge, auch wenn wir uns in dieser Folge intensiv mit der A9 beschäftigen. Sie ist eine der eher längeren und eher älteren Autobahnen. Und Thomas Fischer, wenn ich mir Ihre Biografie so anschaue, dürften Sie auf dieser Autobahn schon den ein oder anderen Kilometer gefahren sein, oder?
Auch vor allem die ein oder andere Stunde in viele Kilometer langen Staus gestanden haben, während sie verbreitert oder sonst wie überarbeitet wurde in der Nachwendezeit.
Weil sie ja wirklich älter ist. Fiese Eingangsfrage, ist die A9 eine der Autobahnen, die wir Adolf Hitler verdanken? Und verdanken wir Hitler eigentlich überhaupt irgendetwas? Immerhin hat er die Autobahnen gebaut.
Naja, hätte er es mal getan, war der Reichsarbeitsdienst, glaube ich. Also er hat da keine Schaufel geschwungen. Und das Konzept der Reichsautobahn ist ja schon in den 20er Jahren entwickelt worden. Das war nicht seine Idee, sondern das war halt eine Maßnahme zur sogenannten Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und natürlich zur Ertüchtigung des Militärwesens, um da mit den Truppen schneller voranzukommen.
Einigen wir uns auf, wir verdanken ihm einfach gar nichts. Ich habe uns auf diesen Abweg gelockt, weil ich es immer wieder interessant finde in Anbetracht dieser unsäglichen Zeit, dass sich eben solche Klischees, aber die Autobahnen, dass sich das so hält und dass das sowas doch schon sehr Trotziges hat. Aber gut, das führt uns weit weg von unserem Fall. Der auf der A9 spielt, hören wir rein, worum es geht.
Der Informatiker hatte damals das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Mir tut der junge Mann so leid.
Der 39-Jährige wollte auf Weltreise gehen.
Der Mann ist nach den Feststellungen der Rechtsmediziner vielfach misshandelt worden. Der Körper weist eine große Anzahl von Spuren stumpfer Gewalt auf.
Bin bald da, das waren seine letzten Worte am Telefon.
Wir dürfen auch davon ausgehen und müssen davon ausgehen, dass der Tod kausal mit diesen Misshandlungen zusammenhängt.
Die A9 hat übrigens auch bei unserer Chefsprecherin Isabel Demey besonderen Eindruck hinterlassen, weil sie als Kind mal im Brückenrasthaus Frankenwald ein Schnitzel bekommen und über der Autobahn gegessen hat. Hat sie uns bei der Vorbereitung dieses Falls erzählt. Thomas Fischer nickt in einer Art und Weise, die mich vermuten lässt, Sie hatten da auch schon das ein oder andere Schnitzel.
Schnitzel nicht, aber ich bin da sehr häufig gewesen. In der Zeit, als ich da ständig, fast jede Woche langgefahren bin, gab es da noch eine ganz vorzügliche Frittenbude. Da konnte man extrem gute Currywurst mit Fritten essen.
Und da habe ich mit meinen beiden, spekuliert.
Mit meinen beiden damals noch kleinen Söhnen jedes Mal da eine Currywurst zu mir genommen. Aber gelegentlich sind wir auch oben in den Brückenrasthof gegangen. Ne?
Isabel Demey hatte Schnitzel und fasst uns den Fall ganz schnitzelfrei zusammen.
Kambodscha, Laos, Vietnam. Ein Jahr lang will Ulf M., ein 39 Jahre alter Informatiker, durch Südostasien reisen. Job und Wohnung in München hat er gekündigt. Am 9. Januar 2012 packt er seine Sachen in Umzugskartons in einen gemieteten Kleintransporter, um sie zu seinen Eltern in der Nähe von Hamburg zu bringen. Gegen 16.30 Uhr fährt er in München los. Rund 800 Kilometer Autobahn liegen vor ihm. Um kurz vor 21.30 Uhr ruft er seine Mutter an, dass er laut Navi gegen 0.30 Uhr bei ihnen sein wird. Die Mutter wird nie wieder etwas von ihrem Sohn hören. Der 39-Jährige macht auf dem Rastplatz Rosselquelle an der A9 nahe Magdeburg Pause. Als er zu seinem Wagen zurückkehrt, wird er von 5 Männern überwältigt. Der Informatiker ist ein Zufallsopfer. Die Männer aus Litauen fesseln ihn mit Klebeband und sperren ihn auf der Ladefläche seines Transporters ein. Mit seinem Sprinter und ihrem eigenen Auto fahren sie zu einer Waldlichtung zwischen Coswig und Roßlau in Sachsen-Anhalt. Dort prügeln die Männer auf den Gefesselten ein. Sie nehmen ihm seine Geld- und Kreditkarten ab und zwingen ihn, seine PIN zu nennen. Zwei Täter machen sich sogleich auf den Weg, um Geld von seinen Konten abzuheben. Unterdessen schlagen die drei anderen Männer in ihrem Versteck im Wald weiter auf den 39-Jährigen ein. Mindestens ein Mann tritt Ulf M. mit voller Wucht auf den Brustkorb. Sein Brustbein und seine Rippen brechen. Welcher Täter ihm die massiven inneren Verletzungen zufügt, wird unbekannt bleiben. Ihr schwerverletztes Opfer legen sie gefesselt in den Laderaum des Transporters. Den Wagen fahren sie tiefer in den Wald und lassen ihn dort mit laufendem Motor zurück. In den frühen Morgenstunden heben die Männer erneut Geld vom Konto ihres Opfers ab, diesmal in Potsdam. An einer Tankstelle kaufen sie mit einer Bankkarte von Ulf M. Bier, Zigaretten und 73 Liter Diesel. Später dann im brandenburgischen Prenzlau 75 Packungen Kaffee und 19 Paar Schuhe. Insgesamt erbeuten sie rund 4.000 Euro von seinen Konten. Sechs Tage später, am 15. Januar 2012, findet ein Jäger den weißen Transporter im Wald. Im Laderaum liegt die Leiche von Ulf M. Der 39-Jährige ist infolge seiner schweren Verletzungen gestorben. Es dauert 8 Jahre, bis das Landgericht Magdeburg ein Urteil fällt, das rechtskräftig wird. Am 30. April 2020 werden 3 Männer unter anderem wegen versuchten Mordes, erpresserischen Menschenraubs, Raubs und gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen zwischen 13 und 10,5 Jahren verurteilt. Es ist das 3. Urteil in dem Fall. Die ersten beiden Urteile des Landgerichts Dessau-Roßlau hat der Bundesgerichtshof überwiegend aufgehoben. Das Landgericht Magdeburg verurteilt die Angeklagten nicht wegen eines vollendeten, sondern nur wegen eines versuchten Mordes. Nach Überzeugung der Richter waren nicht das Fesseln des 39-Jährigen und das Zurücklassen im Wald todesursächlich, sondern die vorangegangene massive Gewalt. Doch wer Ulf M. die schweren inneren Verletzungen zugefügt hat, können die Richter nicht klären. Nach Feststellung des Gerichts haben sich die Angeklagten durch das Fesseln ihres Opfers, das Einpferchen im Transporter und das Zurücklassen im Wald des versuchten Mordes schuldig gemacht. Denn damit hätten sie allein dem Zufall überlassen, ob Ulf M. überlebt.
Thomas Fischer, ein komplizierter Fall, das steht, glaube ich, außer Frage, aber auch ein Fall mit einer Kette von Entscheidungen, die jedenfalls für die hier im Podcast schon besprochenen Fälle wirklich eher ausführlich und fast schon außergewöhnlich erscheint. Ich nenne noch mal kurz schnell die Entscheidungen. Juni 2014 Landgericht Dessau-Roßlau, Januar 2016 Bundesgerichtshof aufgehoben, Dezember 2017 Landgericht Dessau-Roßlau, März 2019 Bundesgerichtshof aufgehoben, April 2020 Landgericht Magdeburg, Februar 2021 Bundesgerichtshof, aber diesmal einverstanden. Was ist so kompliziert an dem Fall, dass das diese vielen Durchgänge bedurft hat? Isabel de Meer hat schon ein paar Andeutungen gemacht, aber aus ihrer Perspektive.
Naja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob da auch, sagen wir, im tatsächlichen Bereich bei der Feststellung Fehler gemacht wurden. Die rechtliche Würdigung weicht ja jeweils voneinander ab. Das erste Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau verurteilt wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge. Und im zweiten Durchgang dann die andere Kammer desselben Landgerichts wegen versuchten Totschlags. Und erst nach der zweiten Aufhebung und im dritten Urteil, nachdem es dann ans Landgericht Magdeburg zurückverwiesen wurde, nach 2 vergeblichen Versuchen des Landgerichts Dessau, ist man dann auf den 211 gekommen, auf den Mordtatbestand. Das spielte sicher eine Rolle und die dahinterstehenden Wertungen des tatsächlichen Geschehens. Weil halt manche Dinge doch, sagen wir mal, im Zweifel geblieben sind. Und die sind halt unterschiedlich beurteilt worden von den Gerichten.
Ja, aber wo genau liegen diese Zweifel, dass diese Gruppe von Tätern ihn willkürlich ausgesucht hat, ihn berauben wollte, extrem rüde, lebensgefährdend mit ihm umgegangen ist? Das alles ist doch außer Frage. Es geht um die einzelnen Tatbeiträge der einzelnen Beschuldigten. Aber dieser Gedanke, dass das hier auch ein Mord gewesen sein könnte, dass der 211 als Paragraph hier irgendeine Rolle spielt, da wird ja schon das erste Gericht mal eine Sekunde drüber nachgedacht haben. Ja, was ist so kompliziert?
Die genauen Abläufe sind kompliziert. Zunächst mal haben sie ihn ja entführt. Das war der erpresserische Menschenraub. Das sind § 239a StGB. Vorschriften sind irgendwann in den Ende der 80er Jahre eingeführt worden. Erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme. Sagen wir mal, in der allgemeinen Ansicht wird unter Geiselnahme das verstanden, was eigentlich erpresserischer Menschenraub ist. Aber das unterscheidet sich dadurch, dass beim erpresserischen Menschenraub eine Erpressung begangen wird. Da wird ein Opfer entweder entführt oder der Täter bemächtigt sich seiner, um einen anderen, hieß es zunächst, mit Gewalt und Bedrohung des Lebens des Entführten zu einer Vermögensverfügung zu veranlassen. Das ist die Erpressung. Und durch die Entführung oder des Sich-Bemächtigens, also ohne Ortsveränderung, einmal ist mit Ortsveränderung, einmal ohne, dadurch wird halt das Ganze zum erpresserischen Menschenraub. Und bei der Geiselnahme ist es auch wieder eine Entführung oder ein Sich-Bemächtigen einer Person, aber nicht mit dem Ziel, eine Erpressung durchzuführen, sondern irgendeine andere Nötigung. Ich entführe einen Menschen und verlange dafür, dass der Vater dieses Entführten irgendwas macht. Nicht Geld zahlt, das wäre Erpressung, sondern im Bundestag irgendwie abstimmt. Oder
der klassische Fall des fehlgeschlagenen Banküberfalls, Fluchtwagen haben wollen, gegen Kassiererin.
Zum Beispiel. Dann gab es eine große Schwierigkeit dadurch, dass dann irgendwann gesagt wurde, dieses Entführungs- oder Bemächtigungsopfer, das kann selbst auch das Opfer der Erpressung oder der Nötigung sein. Also sogenanntes Zwei-Personen-Verhältnis.
Gib mir die PIN.
Ja, Zwei-Personen-Verhältnis. Das wird aber natürlich schwierig in bestimmten Situationen. Ich kenne das Problem ganz gut, weil ich damals, als das auftauchte, im ersten Strafsenat wissenschaftlicher Mitarbeiter war im Jahr 91 oder 92, wann das war. Und da kam dieser Fall aus Stuttgart zu uns. Da hatte jemand sich einer Prostituierten bemächtigt in einer Tiefgarage. Da war sie mit ihm hingegangen, um dort den sogenannten entgeltlichen Geschlechtsverkehr durchzuführen. Und dann hat er plötzlich irgendwas rausgezogen, Messer oder so. Und hat dann von ihr zwar auch den Geschlechtsverkehr, aber dann vor allen Dingen, glaube ich, das Heroin abgepresst, das sie bei sich hatte. Ich glaube, so ungefähr war der Tatbestand. Das ist also ein Zwei-Personen-Verhältnis. Und da muss man sagen, dass ja dieses Sich-Bemächtigen, es war ja keine Entführung, sondern Sich-Bemächtigen, dass es bestimmte Konstellationen gibt, zum Beispiel Raub, zum Beispiel Vergewaltigung, wo das Sich-Bemächtigen sozusagen integraler Bestandteil dieses Tatbestands ist. Also der Täter bemächtigt sich einer Person, um mit dieser Person den Geschlechtsverkehr auszuführen, indem er sie festhält. Dann wäre jede Vergewaltigung jetzt auch gleichzeitig eine Geiselnahme. Und dann würde sozusagen dieses alte, jahrhundertealte, muss man sagen, Tatbild, diese Tatvorstellung Raub oder Vergewaltigung, würde völlig verdrängt von Geiselnahme. Das führt zu allen möglichen hin und her, ob man das irgendwie umgehen könnte, weil das hat ja der Gesetzgeber sicher nicht gewollt, dachte der Senat damals. Das führte dann zu Anfragensachen und zu, glaube ich, großen Senatsentscheidungen. Und jedenfalls dabei rausgekommen ist, dass auch ein Zwei-Personen-Verhältnis, das anwendbar ist, aber das eine sogenannte stabilisierte Bemächtigungslage voraussetzt. Also es reicht nicht aus, dass im unmittelbaren Tatzusammenhang mit einem Raub oder einer Vergewaltigung beispielsweise, sexuelle Nötigung, dass da Gewalt angewendet wird. Das reicht nicht aus, wenn das sozusagen Bestandteil des, in Anführungszeichen, Grundtatbestandes ist. Sondern diese Bemächtigungslage muss sozusagen einen selbstständigen Zustand erstmal herstellen. Das ist nicht immer ganz einfach darzulegen. In diesem Fall, in unserem Fall, spielt es aber keine Rolle, weil es ja offensichtlich so war.
Die haben sagen, weil Parkplatz ist doch diese Lage geschaffen, oder?
Das war kein sich bemächtigen, sondern das war ein Entführen und an einer anderen Stelle, nämlich an diesem Waldlagerplatz, ist dann der Raub, hat dann da stattgefunden. Die haben das ja nicht als Erpressung abgeurteilt, sondern als Raub. Also die haben nicht das Herauspressen der PIN als Erpressung bestraft, sondern das gewaltsame Wegnehmen der Geldkarten, die er bei sich hatte. So, und dann sind ja die anderen bis auf drei losgezogen und haben versucht, Geld abzuheben und haben auch schon Geld abgehoben. Die waren ja dann im Wald gar nicht mehr dabei. Und diese drei mit dem Namen V, M und E sind im Wald geblieben und haben den weiter misshandelt. Aus welchen Gründen sie den misshandelt haben, weiß man nicht genau. Dann wurde ihm im Rahmen dieser insgesamt schweren Misshandlungen, ich glaube, wurde dann auch mit einem Laptop der Schildknorpel zertrümmert und lauter so grausame Sachen. Dann hat irgendjemand eine tödliche Verletzung ihm beigebracht. Und dazu hat die Kammer dann gesagt, das weiß man nicht genau, wer das von den dreien war. Das wäre nicht schlimm, wenn man sagen könnte, dass die anderen damit einverstanden waren und es sich zurechnen lassen müssen im Sinne von Mittäterschaft. Alle drei haben natürlich mittäterschaftlich diese gemeinschaftliche Körperverletzung begangen. Aber wer ihm die tödlichen Verletzungen zugefügt hat, weiß man nicht. Und weil man das nicht weiß, musste man bei jedem Einzelnen dann sagen, ja, du warst es im Zweifel nicht, sondern es war irgendeiner von den beiden anderen. Und wenn man das dreimal gemacht hat, dann hat man halt keinen, der das gemacht hat. Und dann hat die Kammer noch angenommen, dass diese Tat, also dieses zum Beispiel Springen auf den Brustkorb oder massive Treten auf den Brustkorb, dass das ein sogenannter Exzess war. Ein Exzess des unbekannten Täters, der den beiden unbekannten Mittätern sozusagen nicht vorhersehbar war und den die nicht in ihren mittäterschaftlichen Vorsatz aufgenommen hatten. Deshalb ist das offen geblieben. Dann sind die, wie jetzt glaube ich, zurückgekommen von dem Geldbesorgekram, ich weiß nicht.
Einkaufen, ja.
Und dann fuhr man also los, hat den mit starkem Klebeband so gefesselt, dass er sich nicht bewegen konnte und sich nicht befreien konnte. Dann haben sie ihn in den vollgestopften Kofferraum seines Sprinters gelegt. Wobei sie, das ist so ein Detail, was mir in Erinnerung ist, wobei sie dann irrtümlich angenommen haben, sie würden die Heizung der Ladefläche des Sprinters anstellen. Also die wussten, dass er noch lebt, wollten ihn da ja zurücklassen, damit sie nicht geschnappt werden und haben sich dann auch darüber unterhalten und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor der rauskommt. Aber die wussten, dass er von alleine nicht rauskommt, haben den Sprinter dann in den Wald gefahren. Und zwar dann an eine Stelle immer weiter in den Wald rein, so lange bis der Sprinter sich festgefahren hat in so einem Schlamm und nicht mehr weiterging. Da haben sie ihn dann stehen lassen. Sie wollten eigentlich noch weiter in den Wald. Das war weit ab von einer Straße, das war auch nicht einsehbar. Der ist erst nach 6 Tagen dann gefunden worden, weil ein Jäger den Sprinter da hat stehen sehen und dann hat die Polizei benachrichtigt, die haben den aufgemacht, da lag die zusammengekauerte Leiche zwischen den Kartons. Und dazu hat wiederum aufgrund sachverständiger Begutachtung und im Zweifel, weil man es nicht genau wusste, hat die Kammer dann gesagt, dieses Zurücklassen im Fahrzeug war nicht mehr todesursächlich, sondern der ist an der Verletzung gestorben. Und als sie weggefahren sind, haben die zwar einerseits gesagt, der kommt da wahrscheinlich raus und wir müssen uns beeilen, haben aber andererseits billigend in Kauf genommen, dass er nicht rauskommt und stirbt. Das ist der Tötungsvorsatz, den die da gefasst haben, deshalb Versuch. Wenn das Opfer schon tot ist, kann man ihn ja nicht nochmal töten. Also der Erfolg kann dadurch nicht mehr eintreten. Und das Wegfahren ist natürlich Verdeckungsabsicht. Und der Tod ist aber nicht durchgeführt worden aus Habgier, weil die hatten ja das schon, was sie haben wollten. Und die Todesfolge ist auch nicht eingetreten durch die Entführung. Das hat man auch nicht mehr angenommen. Ja? Sondern man konnte dieses Tötungsgeschehen auf dem Lagerplatz einfach nicht genau zuordnen. Und deshalb ist dann letzten Endes mit Billigung des Bundesgerichtshofs im dritten Durchgang dann rausgekommen, dass die Täter wegen versuchten Mordes durch das Wegfahren verurteilt worden sind in Tateinheit mit Raub, mit gefährlicher Körperverletzung, mit erpresserischem Menschenraub,
genau.
Und mit Computerbetrug in 4 Fällen, weil die in 4 Aktionen da diese Karten eingesetzt haben. Wenn man unmittelbar an einem Geldautomaten mehrere Karten hintereinander benutzt, wird das als einheitliche Tat gesehen und nicht als jeweils selbstständige Taten. Das waren dann 4 Taten des Computerbetrugs, 263a. Ja, und so ist man zu dieser Verurteilung gekommen.
Ist das ungewöhnlich, dass es so schwerfällig ist, ist das richtige Wort, oder dass es so langer Erörterung bedurft hat, bis der Bundesgerichtshof mit dem Ergebnis zufrieden ist, sage ich mal, bisschen das, flapsig.
Ich kenne die Zwischenurteile nicht. Ja. Ich habe jetzt nicht alle Urteile gelesen, muss ich gestehen. Ich habe das vom Landgericht Magdeburg gelesen und das erste Urteil des Landgerichts Dessau. Naja, das ist schon ungewöhnlich, dass 2-mal aufgehoben wird. Ja. Das kommt nicht so häufig vor, aber es kommt schon vor. Weil man weiß ja, damit den Feststellungen aufgehoben wird. Beispielsweise. Dann kann ja im zweiten Durchgang was völlig anderes rauskommen. Und die neue Kammer, die Auffangkammer, kann dann auch dieselben, ne, vielleicht nicht dieselben, weil das steht ja dann in der BGH-Entscheidung drin, in der Revisionsentscheidung drin. Das wird man in der Regel vermeiden, aber man kann natürlich leicht andere Rechtsfehler machen. Ne? Wie da die Revision dann begründet wird, weiß man auch wieder nicht. Ja, und beim dritten Mal hat es gepasst.
Beim dritten Mal geht es aber zum Landgericht Magdeburg. Ist das die Verzweiflung des Bundesgerichtshofs nach dem Motto, wir probieren jetzt einfach mal ein anderes Gericht? Oder?
Nein, Verzweiflung kann man das nicht nennen. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich weiß nicht, wie groß das Landgericht Dessau-Roßlau ist. Man kann sagen, ja, okay, jetzt haben wir die zweimal aufgehoben. In frischer Luft muss das jetzt mal entschieden werden. Das gehen wir jetzt nicht an die dritte Kammer, ans selbe Landgericht zurück. Da hat jetzt inzwischen fast jeder Strafrichter damit zu tun gehabt. Oder es kann verschiedene Gründe geben. Oder wenn man sagt, jetzt haben die zweimal sozusagen ganz ähnliche Fehler gemacht und daneben gehauen und jetzt reicht's dann mal. Es kann auch andere Gründe geben, dass man es an ein anderes Gericht zurückverweist. Zum Beispiel, wenn es sich um Fälle handelt, die an dem Ort des zuständigen Landgerichts, sagen wir mal, von besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit halt Bedeutung, wenn da irgendwelche Besonderheiten sind, die Presse hat in ganz besonderer Weise da eingewirkt
oder einzuwirken
versucht oder drei Richter in zwei Kammern sind wegen Befangenheit abgelehnt worden, dann wird man sagen, okay, das ist nicht so sinnvoll. Also gibt es verschiedene Gründe.
Was ich mich gefragt habe, jetzt hier gerade in der Diskussion, wenn ich mir Geschäftsverteilungspläne von insbesondere auch kleineren Landgerichten versuche vor Augen zu rufen, ich habe das jetzt mir im Vorfeld nicht systematisch angeguckt, dann ist es ja immer so, dass es eine andere Kammer noch gibt, die auch zuständig sein kann. Aber gibt es gerade bei solchen Verfahren eine dritte Kammer? Es ist doch dann wahrscheinlich, wie Sie gerade schon angespielt haben, so, dass es an einem kleineren Landgericht einfach gar keine dritte Kammer gibt, die in gänzlich anderer Besetzung sowas nochmal machen
könnte. Irgendeine Auffangkammer gibt es immer.
Zweite Zivilkammer, oder? Es gibt an einem kleinen Gericht in der Regel doch eine Schwurgerichtskammer und dann irgendeine Regelung, wenn die nicht
eine allgemeine Kammer, ja, dann gibt es
eine andere. Sind wir beide ratlos? Tragen wir gelegentlich.
Das wäre aber zum Beispiel auch ein Fall, wo man sagen könnte, jetzt verweisen wir es mal nach Erfurt oder Magdeburg.
Jetzt sind uns die Kammern ausgegangen. Im Urteil des Landgerichts Magdeburg am Ende, also beim rechtskräftig gewordenen Urteil, haben wir es jetzt mit Strafen zwischen 13 und 10,5 Jahren zu tun für, wenn ich es richtig verstehe, die drei Männer, die eben gerade auch in der Schlussphase beim Opfer gewesen sind. Jetzt ist beim Versuch die Möglichkeit, von der eigentlich ja feststehenden lebenslangen Freiheitsstrafe vom Mord abzuweichen. Ganz offensichtlich ist es passiert. Aber wenn wir uns anschauen, welche Delikte hier verwirklicht worden sind, wie schwer diese Delikte sind, wie dramatisch dieses ganze Geschehen ist, habe ich bei 10,5 Jahren bis 13 schon auch einen Moment mir überlegt, hätte man auch lebenslang geben können, oder?
Hätte man auch lebenslang geben können, ja. Man muss ja auch sagen, das waren ja auch wirklich keine Guten, ja, unsere sieben Freunde. Das waren ja insgesamt sieben Leute, die da eingereist sind mit zwei Autos. Die sind nach Deutschland gereist, um hier Altkleider aus Containern zu klauen und dann in Litauen zu verscherbeln. Und haben ja auch dann diese 42 Paar Nike-Turnschuhe und 75
Kilo Kaffee.
Das wollten die alles verkaufen. Und die haben ja, jedenfalls Teile von denen haben ja kurze Zeit nach dieser Tat schon wieder eine neue Tat derselben.
Darauf wollte ich gerade noch hinaus. Und deswegen sind sie ja letztlich dann auch erwischt worden.
Deshalb sind sie erwischt worden, weil die Tatausführung praktisch identisch war. Sie sind schon mit erheblicher krimineller Energie vorgegangen. Ne? Und ja, da hätte man auch lebenslang geben können, sehe ich auch so.
Und warum taucht 129, die kriminelle Vereinigung, die Bande hier gar nicht auf? Alle Elemente, war so mein Gedanke, sie haben schon so einen gemeinsamen Plan, serienmäßig die Diebstähle, von denen sie eben gesprochen haben, zu begehen. Dann begehen sie miteinander diese zwei schweren Raubdelikte. Reicht noch nicht?
Also für eine kriminelle Vereinigung reicht es sicher nicht, weil die keine Struktur haben. Ja. Das kann man jedenfalls nicht nachweisen. Da gab es ja keine Organisationsstruktur mit einer klaren Hierarchie und Regeln, an die man sich halten musste. Und für eine Bandenabrede hat es halt auch nicht gereicht. Ja. Eine Bandenabrede setzt ja voraus, dass sich mindestens drei Personen für eine Mehrzahl, also fortgesetzte Begehung von Straftaten, zusammenschließen und dabei dann übereinkommen, dass sie das gemeinsam in Zukunft machen wollen. Das hat man ja auch nicht nachweisen können. Die sind ja nicht eingereist, um hier dieses Tatopfer zu überfallen, sondern zunächst mal aus anderen Gründen. Sie sind da irgendwie auf die Idee gekommen, jetzt brauchen wir mal Geld. Jetzt fahren wir mal da hin und gucken mal, ob wir da einen treffen in der Nacht. Ja. Und der war halt zufällig da und der war vorher schon mal auf dem Rastplatz und hat dann getankt, glaube ich, außerhalb von der Autobahn, ist dann nochmal auf den Rastplatz zurück, um zur Toilette zu gehen. Und das war leider sein
Schicksal. Ja. Verurteilt worden sind die, die am Ende dabei waren?
Ja.
Die anderen?
Muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Bin mir nicht sicher, ob die nicht in Litauen einfach verblieben sind. Denn sie sind ja nicht in derselben Konstellation dann wieder eingereist, um die andere Tat zu begehen.
Wir haben es mit denen zu tun, die durch die zweite Tat der Polizei ins Netz gegangen sind.
Eine wirklich erschreckende Tat, muss man sagen.
Eine juristisch vertrackte und vom Sachverhalt ja.
Man kann immer nur sagen, also ich vermeide es strikt, zu nächtlicher Stunde auf irgendwelchen Rastplätzen außerhalb von sogenannten Raststätten anzuhalten oder so. Ja, das sollte man nur im äußersten Notfall tun. Das tun ja auch viele nicht und verschmutzen dann anderweitig die Umgebung, weil in der finsteren Nacht auf so einem dunklen Rastplatz in so einer beleuchteten Toilette da alleine zu sein, dann wieder rauszukommen, ist kein schönes Gefühl. Man hat immer ein echtes Unsicherheitsgefühl. Und wenn man solche Fälle hier liest, die ja vorkommen, ja, nicht immer in dieser Massivität und mit Todesfolge, aber es reicht ja schon, wenn man da überfallen und ausgeraubt und zusammengeschlagen wird. Das ist schon ein traumatisches Erlebnis, das einen das ganze Leben begleitet. Das ist schon unangenehm,
ja,
um das mal so auszudrücken.
Ein unschöner Fall, unser Fall A9. Trotzdem danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Grote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Ausdrücklich gestatten wir, diese Folge auch auf anderen Autobahnen als auf der A9 anzuhören. Unser Anrufbeantworter meldet sich hiermit.
Hallo Holger Schmidt, hallo Herr Fischer, hier ist Jost. Auch Schmidt mit DT. Mir haben Polizisten von ihren eindrucksvollsten Einsätzen erzählt. Das könnt ihr im neuen Podcast Streifenfragen hören. Zum Beispiel erzählt da Tino Schwarz von der Polizeiinspektion Bitburg, wie sie 2019 mit einem Einbrecher über ein Walkie-Talkie kommuniziert haben und ihn damit in eine Falle locken konnten. Oder wir hören von einem Forensic Artist, der uns erzählt, wie er von der Polizei aufgefundene Schädel mit Knete rekonstruiert, um dann zu wissen, wie dieser Tote mal ausgesehen hat. Wir lernen viele unterschiedliche Menschen kennen, die uns jedes Mal so ein bisschen schlauer machen. Hört gerne rein bei Streifenfragen, neuer Podcast, wenn ihr Fälle, Ermittlungen und die Arbeit aus Sicht der Polizei hören wollt. Liebe Grüße!
Streifenfragen, wirklich ein sehr schöner Podcast. Ich kann ihn empfehlen und empfehle mich. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir ausnahmsweise nicht über Mord, sondern über einen spektakulären Diebstahl, den Einbruch ins grüne Gewölbe im Dresdner Schloss. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.